Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Freitag, den 14. Januar und ich bin Mary Abdelaziz Ditso. Es ist wieder soweit. Aktienanalyst und Podcast-Ikone Ulf Sommer, ich glaube, so darf man ihn mittlerweile nennen, hat wieder sein alljährliches Ranking über die 100 wertvollsten Konzerne der Welt erstellt. Und wissen Sie, das sagt sich immer so schnell in einem Satz, aber glauben Sie mir, da steckt verdammt viel Arbeit drin. Ja, und deshalb ist es mir immer eine Freude, wenn Ulf sich die Zeit nimmt, seine Ergebnisse mit uns, vor allem aber mit Ihnen zu teilen. Genau das haben wir dann auch wieder gemacht, und zwar vor ein paar Tagen live auf Instagram. Grob umschlagen haben wir die Top 10 der 100 wertvollsten Unternehmen diskutiert und wir haben uns die Aufteilung der Länder dabei angeschaut. Also wie viele der aufgelisteten Konzerne kommen aus den USA, aus Europa oder eben auch aus anderen Teilen der Welt. Daneben haben wir natürlich auch das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Firmen für Sie verglichen. Ja, und spätestens da gibt es dieses Jahr eine doch ziemlich interessante Entwicklung zu beobachten. Eine aus dem weit entfernten Orient. Um wen es geht, das verraten wir dann gleich. Ja, und wer dann noch Zeit und Lust hat, das komplette Ranking der Top 100 nachzuschlagen, der hat auf jeden Fall im Anschluss die Möglichkeit, sich Ulfs Analyse auf der Website durchzulesen. Einfach anmelden unter handelsblatt.com/mehrfinanzen und einfach mal unser komplettes Artikelangebot kostenfrei testen. Den Link, den packen wir natürlich in die Shownotes. Ja, und wie immer starten wir die Sendung natürlich mit einem tagesaktuellen Blick auf die Märkte und den liefert uns heute mein Kollege Christian Schnell in München. Christian, ja, zum Wochenausklang, da standen die Aktienmärkte ziemlich unter Druck. Was würdest du sagen, handelt es sich jetzt um eine kurzfristige Schwäche oder ist das womöglich schon vielleicht auch ein Ausblick auf die nächsten Wochen?
Also ich denke, das könnte tatsächlich schon einen Hinweis geben auf das, was uns im ersten Quartal erwarten wird. Immer mehr zeichnet sich ja ab, dass wir hier ab März die erste Zinserhöhung in den USA bekommen könnten. Die Experten von Goldman Sachs haben sich da schon mal dazu geäußert in dieser Woche. Credit Suisse hat jetzt nachgezogen. Die haben gesagt sogar, wir könnten jetzt in diesem Jahr nicht 3 Zinserhöhungen, sondern 4 bekommen. Und das ist natürlich alles mit einem riesen Einfluss auch auf die Aktienmärkte. Für die bedeutet das jetzt Druck. Da war ja am Anfang ein sehr erfreulicher Auftakt zu spüren. Jetzt plötzlich ist diese gute Stimmung verflogen und das zeigte sich am Donnerstagabend schon. Da ist die US-Technologiebörse Nasdaq runtergebrochen, 2,5%. Und das hat sich heute auch in Deutschland fortgesetzt.
Wenn wir jetzt nochmal konkret auf Technologieaktien blicken, Christian, die leiden ja, besonders unter möglichen steigenden Zinsen. Wie sieht das denn im deutschen Handel aus?
Ja, generell gelten ja Tech-Aktien als sehr sensibel, wenn es höhere Zinsen gibt. Und das gilt also generell auch immer, wenn es zu unverhofften Schwankungen, zu unverhofften besonderen Ausschlägen kommt. Jetzt ist es allerdings so, dass man in Deutschland auch diesen Einfluss der Tech-Werte spürt. Der Tech-DAX hat heute besonders gelitten. Und deutlich stärker als der DAX. Mittlerweile ist mit dem Tech-DAX, mit den 30 bedeutendsten Tech-Werten in Deutschland, 1,6% im Minus. Dieser Trend, der dürfte wahrscheinlich heute auch nicht mehr zu kitten sein.
Das wird schwer, genau. SAP übrigens, ne, als bedeutendster deutscher Tech-Wert, der ragte ja tatsächlich ziemlich positiv heraus. Warum hat es denn jetzt das Unternehmen aus Walldorf geschafft, ja aus diesem allgemeinen Negativtrend auszubrechen?
Das lag an den positiven Zahlen, die am Donnerstagabend präsentiert wurden. Hier zeigte sich für das vierte Quartal, dass speziell das Geschäft mit der Cloud-Software, die ja Vorstandschef Christian Klein zum großen Zukunftsgeschäft erklärt hatte, das lief sehr gut. Die Auftragseingänge sind sehr gut, die Bücher sind voll davon. Und jetzt sagt man aber auch, wir werden die Umsatzziele da sehr gut erreichen. Andererseits weiß man jetzt auch bei SAP, man hat ja eine marktführende Position und das erfordert sehr viel Geld, um diese Position zu halten. Folglich müssen die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten weiter nach oben gesetzt werden. Das wiederum hat Einfluss auf den Gewinn. Man wird künftig weniger verdienen. Das hat die Analysten enttäuscht. Und es hat dann im Laufe des Tages so einen kleinen Schwenk gegeben. Am Anfang waren wir sehr euphorisch über diese Zahlen. Und dann kam doch die Ernüchterung. Im Moment am Nachmittag ist die Aktie jetzt 1% im Minus.
Da finde ich, äußert sich auch mal wieder ganz schön, wie emotional die Börse doch letzten Endes auch ist. Christian, lass uns vielleicht nochmal in die Werte der zweiten Reihe schauen, wenn man das so nennen mag. Heute am Freitag, Wacker Chemie, ist ziemlich positiv aufgefallen. Wie hat man es geschafft, sich ja so auffällig vom allgemeinen Abwärtstrend abzusetzen?
Ja, im Moment sehe ich gerade 7% sind wir im Plus. Das ist natürlich ein ganz tolles Ergebnis jetzt. Hier hat man auch gestern Abend noch die Zahlen präsentiert für das vierte Quartal. Und hier gibt es zwei Säulen. Zum einen ist der Bauboom, für die Wacker Chemie eben seine Spezialprodukte liefert. Zum anderen ist es aber auch die hohe Nachfrage nach Halbleitern und aus der Solarindustrie. Dafür ist Wacker Chemie ein großer Zulieferer. Und hier hat man es auch geschafft, dass dieser Trend irgendwo sich bei Wacker in den Zahlen niederschlägt. Das dürfte sich auch künftig so fortsetzen. Umgekehrt ist man dort natürlich als sehr energie- und als sehr rohstoffreiches Unternehmen oder darauf angewiesen, dass die Preise nicht allzu hoch gehen, weil man sich ja auf der Gegenseite wieder eindecken muss mit diesem Stoff. Das wird also spannend, wie das in Zukunft so weitergeht, weil Wacker ist irgendwo sehr von diesen ganzen Märkten abhängig.
Dann, Christian, lass uns zum Schluss doch auch nochmal auf den größten Verlierer im europäischen Leitindex Eurostoxx 50 schauen. Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen, der hat tatsächlich rund 5% verloren. Was war denn da der Grund?
Ja, beim Thema Zahlungsdienstleister, da zucken wir ja alle immer so insgeheim zusammen, weil wir alle an Wirecard denken. Und tatsächlich galt ja mal Adyen als großer Konkurrent von Wirecard, als man noch nicht wusste, wie es dort überhaupt so steht. Mittlerweile ist es so, Skandale gibt es bei Adyen nicht. Man hat sich dort sehr gut geschlagen. Umgekehrt hat sich die Aktie allerdings immer mehr von üblichen Bewertungsschematas abgekoppelt. Man war im Sommer 2020 etwa bei 800 Euro. Jetzt im Herbst 2021 war die Aktie 2800 Euro wert. Jetzt sind wir wieder bei unter 1800. Da ist sehr viel Bewegung drin und mit normalen Bewertungsmaßstäben lässt sich die Aktie sowieso nicht kalkulieren. Man sagt, der KGV, das ist irgendwo so knapp Anfang des zweistelligen Bereiches, was normal wäre für einen DAX-Wert. Bei Adyen ist man bei über 100 immer noch, obwohl man jetzt im Kurs runtergegangen ist. Die Aktie hat also sehr viel Fantasie dahinter und das führt weiterhin zu starken Schwankungen. Und damit müssen wir, glaube ich, auch in Zukunft rechnen.
Fantasie, Emotion, alles mit dabei. Und es war ein sehr ausführliches Börsenupdate, was wir extra gemacht haben, weil sich viele Hörer auch genau das gewünscht haben. Christian, ganz lieben Dank für die ganze Liebe zum Detail, muss man wirklich sagen, die du hier reingesteckt hast. Und dir ein schönes Wochenende und damit würde ich sagen, bis bald.
Gerne und ebenfalls ein schönes Wochenende. Danke.
Danke dir. So viel zu den tagesaktuellen Entwicklungen an den Märkten. Ja, und damit geht es auch gleich direkt weiter zur großen Analyse von unserem Börsenexperten Ulf Sommer und damit eben auch zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Am Dienstag, da hatten Ulf und ich dazu live auf Instagram diskutiert. Und den ersten Teil des Gesprächs, den spielen wir jetzt ein. Die Fortsetzung, die hören Sie dann wie gewohnt am Sonntag in Today Extended. Ulf, wir sprechen ja heute über die wertvollsten Unternehmen der Welt. Wichtigste Frage zuerst, wie viele davon sind dieses Jahr eigentlich deutsch?
Also da schaue ich auch immer als erstes drauf, wie viele von den 100 sind deutsch, weil das eben jedes Jahr naturgemäß eine andere Zahl ist. Diesmal sind es 2 oder 3 Unternehmen. 2 oder 3, warum, sage ich gleich. Der beste Deutsche ist SAP. Daneben schaffte es Siemens neu in die Top 100. Die haben es letztes Jahr ganz knapp nicht geschafft. Ja, und dann gibt es als fast Dritten noch Linde. Aber Linde ist jetzt kein richtig deutscher Konzern mehr. Das ist ein amerikanisch-deutscher Konzern. Dazu noch mit Sitz in Irland, also nicht in Deutschland. Aber naja, man kann Linde immer noch als deutsches Unternehmen irgendwie zählen. Linde, ne? Also Linde, SAP und Siemens. Mehr gibt es unter den 100 nicht.
Ja, das ist ja schon mal keine gute Bilanz. Du hast aber gerade auch schon gesagt, wir besprechen natürlich noch, woran das liegt und ob es vielleicht auch Aussicht auf Verbesserungen gibt. Jetzt würde ich gerne erstmal wissen, was ist mit den restlichen 98 Unternehmen? Ist der Großteil davon, würde ich jetzt behaupten, ist wahrscheinlich mal wieder US-amerikanisch, oder?
Ja, in der Tat. Und dass die Dominanz der Amerikaner Also die beschreibe ich schon seit Jahren im Grunde, aber die Dominanz der Amerikaner wird immer größer. Also jetzt sind zum Jahreswechsel sind es 61 gewesen. 61 von 100 sind US-amerikanisch. Das sind noch einmal 3 mehr als im Jahr davor. Und das, ja, im Grunde haben wir jedes Jahr da wieder einen neuen Rekordwert. Die Entwicklung läuft seit Jahren und ein Ende ist nicht abzusehen. Und ich frage mich so langsam schon, ja, aber das ist auch eine gute Frage schon gleich zu Beginn an die Community. Wie lange wird es dauern, bis vielleicht alle Konzerne aus den Top 100 amerikanisch sind? Wird es das jemals geben oder wird es das nicht geben? Weil es kann ja auch sein, dass der Trend, aus welchen Gründen auch immer, die wir heute noch gar nicht kennen, sich vielleicht mal wieder umkehren wird.
Genau, schreibt doch mal gerne eure Antworten rein. Was glaubt ihr, wird dieses Übergewicht, dieses amerikanische zunehmen in den nächsten Jahren oder wird sich da vielleicht doch das ein oder andere verschieben? Wird es nie geben, ist hier die erste Reaktion. Ja, 100% glaube ich auch nicht, ehrlich. Also 100%, das wäre schon krass.
Nee, das wäre schon krass. Ne? Also ja. Das wäre dann nicht nur Weltmacht, sondern dann würde praktisch Amerika die ganze Börse mehr oder weniger für sich vereinnahmen. Ne?
Ja, ich glaube, die Zukunft der deutschen Börse ist gar nicht so schlecht und auch mit Blick auf andere Teile der Welt. Aber dazu kommen wir gleich. Lass uns noch mal kurz auf Europa schauen. Wie ist denn Europa in diesen Top 100 gewichtet? Wir haben jetzt schon gesagt, Deutschland super schlecht. Vielleicht können wir die Statistik ja so ein bisschen hochziehen mit Europa.
Bescheiden. Also Europa stellt 17 der 100. Das ist jetzt eine Ansichtsfrage. Ist 17 viel, ist 17 wenig? Also es ist also ein gutes Viertel nur. Wertvollstes europäisches Unternehmen, das ist ganz interessant, ist erstmals nicht mehr Nestle, sondern es ist LVMH mit einem Börsenwert von gut 360 Milliarden Euro. Das ist mehr als das Doppelte, was Deutschlands wertvollstes Unternehmen auf die Waagschale bringt, SAP. Ja, LVMH hat allein im letzten Jahr seinen Börsenwert um 40% gesteigert. Ja, und das Erfolgsgeheimnis liegt in so ganz bekannten Marken wie Louis Vuitton, Moët, Hennessy, daher kommt dieser Name, LVMH. Ja, und das Spannende ist, es gibt hohe, hohe Spannen zwischen Herstellungskosten auf der einen und Verkaufspreisen auf der anderen Seite. Das beschert exzellente Margen. Und was jetzt in Inflationszeiten ganz besonders Spannendes ist für LVMH, das ist, kaum jemand kann so leicht höhere Preise durchsetzen wie LVMH. Nämlich, ob eine Handtasche jetzt 15.000 Euro kostet oder 17.000, das interessiert die Kunden so gut wie gar nicht. Also hier lässt sich Inflation wunderbar weiterreichen. Und das ist auch ein Grund, warum Luxuskonzerne so gut laufen.
Okay, also das heißt, hohe Inflationswerte für Luxusmarken weniger ein Problem. Wenn wir jetzt nochmal konkret auf dein Ranking schauen, wer führt denn eigentlich die Top 100 wertvollsten Unternehmen an? Also wer sind die Top 3?
Die Top 3, ja, das sind Apple, Microsoft, Alphabet. Ja, allein Apple ist mit seinen inzwischen 3 Billionen Dollar Börsenwert wertvoller als alle 40 DAX-Konzerne zusammen. Ja, und Apple, Microsoft und Alphabet, die Nummer 1, 2 und 3, sind mit ihren gut knapp 7 Billionen Euro, also umgerechnet 7 Billionen Euro, 60% wertvoller als die 50 größten Top-Konzerne Europas. Ne, das ist enorm. Also binnen 12 Monaten steigerten Apple, Microsoft und Alphabet ihren Börsenwert nochmal wieder um 2,3 Billionen. Also nur die Steigerung war 2,3 Billionen. Das ist wiederum mehr, als alle 40 DAX-Konzerne wert sind.
Ja, wahnsinnige Marktmacht auch an der Stelle. Und keine Überraschung, alle 3 sind US-amerikanisch. So, jetzt crashe ich das mal so ein bisschen. Und zwar die Nummer 4. Saudi Aramco, die größte Erdölfördergesellschaft der Welt in Saudi-Arabien. Und jetzt kommt das Besondere. Das sieht man in deinem Ranking auch richtig gut auf der Webseite. Ein wahnsinnig gutes KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von sage und schreibe 18. Ja, vielleicht nochmal zum Vergleich.
Klingt erstmal preiswert.
Ja, es klingt erstmal preiswert. Vor allen Dingen, wenn ich es vergleiche mit Apple, 31, ein KGV von 31. Microsoft, ein KGV von 36. Und Alphabet sogar von 25. Das geht sogar noch im Verhältnis. Aber trotzdem, alle 3 wesentlich teurer. So, wo ist der Haken an der Sache?
Da gibt es ganz dicken Haken bei Saudi Aramco, weil es sind nur 1,5% der Aktien an der Börse. Die restlichen 98,5% sind in Staatshand. Und jetzt muss man wissen, dass sich der Börsenwert aus allen Aktien errechnet. Also auch die, die nicht an der Börse gestreut sind. So, und daraus ergeben sich eben diese 1,7 Billionen Euro Börsenwert für Saudi Aramco aus allen Aktien. So, aber jetzt muss man natürlich wissen, dass gesetzt den Fall, der Staat würde diese Aktien an die Börse bringen wollen, ja, der würde natürlich niemals diese 1,7 Billionen Euro, die die heute wert sind, erlösen, weil ja, er würde natürlich den Markt damit völlig überschwemmen mit den Aktien. Das heißt, dieser Börsenwert ist damit äußerster Vorsicht zu genießen und damit auch im Grunde das KGV, weil ich kann ja, wenn ich diese Aktien kaufe, gar keinen Einfluss auf das Unternehmen gewinnen. Also mit 1,5% Börsenstreuung ist das kein richtiges Börsenunternehmen.
Oh, das ist aber eine mutige Aussage.
Ja, das ist krass, aber also die Amerikaner würden niemals so ein Unternehmen als börsennotiertes Unternehmen akzeptieren mit 1,5%. Und im Übrigen auch der DAX nicht. Der DAX würde so ein Unternehmen nicht in den DAX aufnehmen mit 1,5%. Das ist einfach zu wenig.
Okay, na gut. Also Punkt Abzug für Saudi Aramco. Lass uns mal zu den nächsten Plätzen gehen. Irgendwelche Überraschungen?
Also 8 der 10 wertvollsten sind amerikanisch. Das ist so komisch, so krass es klingt, schon gar nicht mehr so richtig überraschend, weil das war in den letzten Jahren auch schon ähnlich krass. Was mich überrascht hat, ist der größte Sprung nach vorne, den machte Nvidia, also der Halbleiterkonzern, nämlich von 21 auf 8, Börsenplus von 144% in einem Jahr. Das schaffte sonst niemand unter den Top 10, auch Tesla nicht. Die kletterten immerhin von 9 nochmal höher auf 6 mit einem Kursplus von 50% in einem Jahr. Aber das ist weniger, als ein deutscher Hersteller geschafft hat, nämlich Daimler.
Okay. Und wenn wir schon bei Deutschland sind, lass uns dabei bleiben. Wir haben ja gerade festgestellt, wie auch schon die Jahre davor, wir sind ziemlich unterrepräsentiert in den Top 100. Lass uns mal ein bisschen genau darüber sprechen, woran das liegt. Weil wenn ich mir jetzt mal die Gewinne anschaue, Rekordgewinne ja im deutschen DAX letztes Jahr in deutschen Unternehmen, daran kann es ja nicht liegen. Also woran liegt es?
Nee, daran liegt es nicht. Also Sie haben über 100 Milliarden Euro für die 30 DAX-Konzerne Nettogewinn im abgelaufenen Jahr. Das ist Rekord. Und dieser Rekord basiert nicht darauf, dass wir jetzt eine Aufstockung von 30 auf 40 hatten. Das wäre ja dann ein bisschen einfach. Nein, auch wenn man die 40, jetzigen 40 mit den 40 vor einem Jahr vergleicht, ist es ein Rekordgewinn und deutlich. Also die Steigerung ist gut 20% gegenüber dem bisherigen Rekord. Aber warum ist der DAX da nicht so mit bei? Ja, Europas größte Volkswirtschaft, und das ist Deutschland ja, präsentiert sich eigentlich immer schon relativ schwach auf internationalem Börsenparkett. Also das ist keine ganz neue Entwicklung. Und das hat auch nichts mit schlechten Geschäftsmodellen zu tun, auch nicht mit einer außerordentlich schlechten Aktienkursentwicklung. Ja, sie ist nicht so gut wie in Amerika, das stimmt. Aber nein, dass die sich so schwach präsentieren, das hat was mit dem Werdegang der deutschen Wirtschaft zu tun. Unsere Wirtschaft hier ist sehr stark mittelständig und industriell geprägt. Mittelindustriell, ja, das ist eine wenig gefragte Branche an der Börse im Moment.
Ja, vielleicht auch eine wenig euphorisierende, oder?
Richtig, das genau. Sagen, ja. Und dann, was aber noch ein viel wichtigerer Faktor ist, hinzukommen viele, viele nicht börsennotierte Weltkonzerne, ja, wie etwa Aldi und Lidl in der Handelsbranche oder Bosch und Würth in der Industrie oder Böhringer im Pharmabereich. Das sind alles Weltkonzerne. Ja, und das haben andere Länder in dem Maße nicht, weil bei denen in anderen Ländern sind Weltkonzerne eigentlich fast immer börsennotiert. Und das ist in Deutschland nicht der Fall.
Weil?
Das ist eine andere Geschichte einfach. Das sind Unternehmen, die wollen nicht an die Börse, die wollen nicht so transparent sein, die wollen sich nicht von Investoren beeinflussen und vor allen Dingen treiben lassen. Nein, da will das Unternehmen einfach selber entscheiden, was gut und was schlecht für die Zukunft ist. Ob das der richtige Weg ist, das sei dahingestellt. Also ich bin da auch immer hin und her gerissen, weil Investoren sind jetzt auch nicht per se immer schlecht für das Unternehmen. Im Gegenteil, sie können auch ein Unternehmen sehr, sehr gut tun. Aber das muss eben jedes Unternehmen für sich wissen und Deutschland hat da einfach eine andere Tradition.
Genau, also tatsächlich einfach eine andere Aktienkultur. Trotzdem muss man auch sagen, seit Corona, zumindest jetzt mal von der Anlegerseite betrachtet, nimmt das Ganze ja auch in Deutschland an Fahrt auf. Also schauen wir mal, ob sich das ein oder andere Unternehmen nicht doch noch für ein IPO dieses Jahr breitschlagen lässt. Ich bin gespannt, würde aber gerne, um vielleicht auch so ein bisschen diesen Weltblick zu vervollständigen, jetzt mal kurz von Deutschland, Europa weg, auch von den USA weg, hin zu China. China hat super schlecht abgeschnitten in deinem Ranking und dazu muss man sagen, dass ja eigentlich der Hype, ja, also zweitgrößter Aktienmarkt der Welt. Die Schlagzeilen letztes Jahr waren super im Ranking, trotzdem super schlecht. Woran liegt das?
Also das war für mich die größte Überraschung und zugleich größte Enttäuschung. Deswegen, ich muss ja auch mir jedes Jahr überlegen, ja, womit mache ich jetzt den Artikel, den Bericht im Grunde auf? Ich kann ja nicht jedes Jahr schreiben, die US-Dominanz ist groß. Das würde ja irgendwann auch unsere Leserinnen und Leser langweilen. Dieses Mal war für mich eigentlich das Kernthema China, nämlich die ganz große Enttäuschung, weil China hat in den letzten 20 Jahren einen gigantischen Aufstieg erlebt und der ist jetzt erst einmal gestoppt. Fast alle chinesischen Unternehmen in dem Ranking verloren an Wert. Nur noch 11 chinesische Unternehmen schafften es überhaupt in das Ranking der Top 100. Das Jahr davor waren es 15. Ja, ein Grund ist Evergrande, die drohende Pleite des Immobilienriesen und Finanzierers. Das ist aber nur ein Grund. Der für mich wichtigere Grund ist, dass Anleger mit heftigen Verkäufen von chinesischen Aktien reagiert haben, seitdem die Kommunistische Partei ihren Einfluss massiv auf die Unternehmen verstärkt hat. Ja, und dafür steht eigentlich und am prägnantesten der wohl bekannteste Chinese, nämlich Jack Ma, ne, der Vorstandschef von Alibaba. Und spätestens im Oktober 2020, das ist also schon im Herbst, also des vorvergangenen Jahres, ist er in Ungnade gefallen mit einer Rede in Shanghai, weil er eben die Entwicklungs- und Expansionsstrategie, weil er eben die Regierung kritisiert hat, die Wirtschaftspolitik. Ja, und seitdem ist Jack Ma also so gut wie kaltgestellt und die Aktie, ja, die hat 2021 gut die Hälfte an Wert verloren.
Ja, ich glaube auch, da wird noch super viel passieren dieses Jahr. Eine Sache zum Ranking würde ich aber jetzt gerne noch wissen. Zurzeit ist ja unfassbar viel Liquidität im Markt. Mhm. Wie hat das eigentlich dein Ranking beeinflusst?
Das lässt sich sehr gut in so einem Ranking ablesen, weil ich untersuche ja nicht die 100 größten Unternehmen nach Umsatz, sondern die 100 größten nach Börsenwert. Ja, und wenn viel Geld da ist, dann fließt das eben in erster Linie immer in große Unternehmen, also in diese Top 100. Und es schlägt sich eben massiv nieder, mit Ausnahme, wie man sagt, der chinesischen Aktien. Die haben an Wert verloren. Aber auch Aktien in Europa haben sehr, sehr stark zugelegt. Trotzdem ist Europa so schwach vertreten in dem Ranking. Warum? Weil die amerikanischen Aktien einfach nur noch stärker zugelegt haben. Also Europa hat keineswegs verloren, Deutschland auch nicht. Aber die Amerikaner haben noch mehr zugelegt. Und der am besten spiegelt das im Grunde weder der Chart, der Kurschart des MSCI World, der vereint praktisch die größten Unternehmen, börsennotierten Unternehmen. Ja, und dieser Chart, der sieht im Grunde wie eine Fahnenstange aus. Was meine ich mit Fahnenstange? Ja, die Kurse, die steigen so gut wie senkrecht nach oben. Seit Frühjahr 2020 haben sich die Aktien weltweit verdoppelt und seit 2009 mehr als verdreifacht.
Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Florian Högerle. Ein kleiner Hinweis noch für Sie zum Schluss. Natürlich entsprechen die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure keiner Anlageberatung. Heißt ganz konkret, wer mit Aktien oder anderen Anlageklassen handelt, der trägt dafür selbst die Verantwortung. Also bitte vorher unbedingt an mehreren Stellen informieren, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder eben mit anderen Anlageklassen zu handeln. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende und bis bald.